Es gibt diese berühmten First-Person-View-Drohnen, die jetzt so quasi als die tödlichste Waffe des Ukraine-Konflikts bezeichnet werden. Das ist Drohnen, die quasi faktisch durch ein Headset gesteuert, sehr zielgerichtet in ein Zielobjekt gesteuert werden können. Im Moment ist es so, dass Drohnen, bestehend auf den Technologien, die wir haben, in ihrer Weiterentwicklung vor allem sich evolutionär entwickeln. Das heißt, wir sehen also immer wieder Verbesserungen, aber wir sehen jetzt noch keine wirkliche Revolution. Das würde aus meiner Sicht erst dann der Fall sein, wenn also im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz diese Drohnen, jetzt komme ich zum Punkt, von der Teilautonomie zur Vollautonomie sich entwickeln. Das heißt, im Prinzip in der Lage sind, selbstständig Ziele auszuwählen und zu töten.
Militär aktuell. Der Podcast zu Militär und Sicherheit.
Was versteht man unter Drohnenkrieg? Worin liegt der Unterschied zwischen Drohnen auf gefechtstechnischer, taktischer und strategischer Ebene? Und was tut sich in Sachen Drohnen im österreichischen Bundesheer? Das besprechen wir heute mit unserem Gast, Oberst Markus Reisner. Willkommen am Podcast von Militär aktuell.
Herzlichen Dank für die Einladung und willkommen an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt.
Herr Oberst, ich darf Sie kurz vorstellen für alle, die Sie nicht kennen. Sie sind 2002 an der Militärakademie ausgemustert, waren danach im Aufklärungsbataillon 2 in Salzburg, danach fast 10 Jahre beim Jagdkommando. Sie haben den Generalstabskurs absolviert. Sie haben auf ziviler Seite auch ein Doktorat in Geschichte und einen PhD in JUS mit dem Dissertationsthema Robotic Wars. Sie sind Autor, gefragter Interviewgast in TV, Radio und natürlich Podcasts. Manche nennen Sie der Kriegserklärer. Und Sie sind natürlich Soldat und Ihr aktueller Job ist, Sie sind Leiter des Instituts für Offiziersausbildung an der Theresianischen Militärakademie. Das ist die Grundausbildung für alle Offiziere. Ja, mein Name ist Stefan Tesch, ich darf diese Folge moderieren und Herr Oberst, wir starten am besten gleich mit einem Überblick. Was hat sich denn in Sachen Drohnentechnologie seit dem Bergkarabach-Konflikt 2020 getan, sowohl technologisch als auch auf gefechtstechnischer Ebene?
Ja, eine ganze Menge und das lässt sich auch nicht mehr leugnen und schafft auch für Unruhe, denn auch der unbedarfte Beobachter von Konflikten hat mittlerweile erkannt, dass Drohnen also ein ganz wesentlicher Bestandteil von den derzeit laufenden Konflikten geworden sind. Wenn man aber genauer hinsieht, dann sieht man, dass das eigentlich eine schon viel länger zurückliegende Vorgeschichte hat. Die ersten Entwicklungen von Drohnen, und ich möchte jetzt da historisch nicht lang und breit ausholen, gab es eigentlich schon in dem Moment, wo technologisch die Fähigkeit dazu da war. Also man sieht bereits die ersten Schritte eigentlich in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Aber wirklich massiv wurde dann der Einsatz von Drohnen in dem Moment, wo die westlichen Gesellschaften immer weniger bereit waren, also hohe Opfer zu bringen. Und das war dann spätestens in den 60er, 70er Jahren des Vietnamkrieges der Fall. Da hat man dann die ersten wirklichen Drohnen eingesetzt, so wie wir sie heute auch als verstehen als Drohnen. Einen wirklichen entscheidenden Durchbruch war natürlich 9/11 und der Kampf gegen den Terror weltweit, wo also sehr viel Geld ausgeschüttet worden ist und vor allem jene Drohnensysteme berühmt geworden sind, die wir unter dem Namen Predator oder Reaper kennen. Das heißt, sehr potente Waffensysteme, die vor allem die USA in die Lage versetzt haben, global projizierend zum Beispiel Ziele für längere Zeit zu beobachten und dann sehr gezielt, sehr präzise auszuschalten. Und das hat natürlich absolut sich herumgesprochen. Und viele Staaten haben natürlich versucht, das zu kopieren, hatten natürlich nicht die Möglichkeiten, das in dieser Ausprägung zu tun mit den USA. Aber durch die Miniaturisierung in der Technologie, durch die Verfügbarkeit von Technik und technologischen Fertigkeiten, kam es dann sehr schnell dazu, dass es auch Kleinstdrohnen sehr rasch und sehr effektiv eingesetzt worden sind. Und das haben wir gesehen unter anderem durch den Islamischen Staat im Irak, wo also hier das erste Mal auch Drohnen wirklich in der Art und Weise eingesetzt worden sind, dass sie zum Angriffen verwendet worden sind. Also in einer Art und Weise, dass sich die Drohne mit Sprengstoff beladen in ein Zielobjekt gestürzt hat. Und der Bergkarabach-Konflikt hat dann gezeigt, dass also wenn dann eine Kriegspartei wirklich Fähigkeiten hat gegenüber der anderen in einer Art und Weise, die man als überlegen bezeichnen kann, die sich vor allem abstützen auf den Einsatz von Drohnen, dass ein Konflikt dann sehr schnell zum Nachteil des einen oder anderen verlaufen kann, so wie das im konkreten Fall der Armenier war, die dann nach relativ kurzer Zeit aufgrund der wirklichen Übermacht der Aserbaidschaner im Bereich der Drohnenkriegsführung im Prinzip den Krieg verloren hatten. Und der Ukraine-Krieg, der nicht nur 22 begonnen hat, schon 2014-15 die erste Intensität erlitten oder erlebt hat, hat natürlich gezeigt, dass wenn also potente Mächte sich quasi hier versuchen, auf dem Schlachtfeld entsprechend zu begegnen, dass Drohnen hier ein ganz wichtiger Bestandteil werden. Und da hat sich eigentlich die Büchse der Pandora dann schlussendlich zur Gänze geöffnet. Und bis heute sehen wir eigentlich sich überschlagende Ereignisse hinsichtlich der Fähigkeiten und des Einsatzes von Drohnen unterschiedlicher Qualität und Quantität.
Kann man da ein paar Auszüge geben? Was sind sozusagen die letzten Entwicklungen? Ist das wirklich die Drohne, die ich auf Amazon bestelle und eine kleine Sprengladung draufhänge? Oder?
So ist es im Wesentlichen. Also das Entscheidende ist, und das ist auch das, was vielleicht viele noch nicht wirklich verstanden haben, es war bis Ende des letzten Jahrhunderts eigentlich potenten Staaten vorbehalten, die auch technologisch in der Lage dazu waren, sehr, ich sage mal, fähige Waffensysteme zu bauen, zu entwickeln und einzusetzen. Aber dadurch, dass Technologie faktisch für jedermann verfügbar ist, dass also im Prinzip sie auch mit relativ primitiven technischen Fähigkeiten in der Lage sind, sehr potente Waffensysteme zu bauen, kann sich eigentlich jeder ein Hochwertwaffensystem bauen, das einen Effekt erzielen kann, wie zum Beispiel eine sündteure Boden-Boden-Rakete oder ähnliches im Wesentlichen. Und da sieht man natürlich, dass der Krieg der Treiber oder der Vater aller Dinge ist. Und hier hat gerade der Ukraine-Konflikt natürlich enormen Einfluss gehabt. So wie eben, wie gesagt, die Ereignisse nach 9-11 dazu geführt haben, dass in den USA in der Rüstungstechnologie sich sehr viel getan hat, so ist es auch jetzt der Krieg quasi gerade auch in der Ukraine, der hier ganz maßgeblich und entscheidend mitgewirkt hat, dass also viele Fähigkeiten entwickelt worden sind, die man so nicht erwartet hat. Ja. Wir haben also hier Drohnen einer unterschiedlichsten Bandbreite im Einsatz. Auch was die Steuerung betrifft, Sie wissen, der Kampf um das elektromagnetische Spektrum ist also auch etwas, das wir hier nicht vergessen dürfen. Und wir sehen also hier eine ganze Bandbreite von Fähigkeiten.
Durch die Medien geistert ja oft der Begriff Drohnenkrieg, aus meiner Sicht nicht ganz präzise, weil sich die Drohnen ja nicht gegenseitig bekämpfen, sondern die Drohnen ja einen Teil in der Einsatzführung haben, einen Teil in der Taktik, Stichwort Kampf der verbundenen Waffen. Wie hat sich denn in den letzten Jahren die Taktik geändert?
Ja, hier muss man vielleicht ganz kurz erklären, das Militär kennt so etwas wie eine Art Koordinatensystem, in dem es sich bewegt. Und das sind die unterschiedlichen Domäne der Kriegsführung. Also die meisten denken jetzt natürlich sofort quasi an das Landdomain, also den Panzer zum Beispiel, der von A nach B fährt, oder an das Luftdomain, also Luftfahrzeuge, Kampfflugzeuge. Der eine oder andere denkt vielleicht auch noch an das maritime Domain, aber die wenigsten denken dann schon weiter und überlegen sich auch, es gibt eigentlich noch das Cyberdomain, es gibt das Space-Domain, es gibt den Informationsraum. Manche sagen, es gibt sogar das elektromagnetische Spektrum als eigenes Domain. Und unbemannte Systeme unterschiedlicher Qualität und Quantität beginnen immer mehr in all diesen Domänen, also im gesamten militärischen Koordinatensystem, eine Rolle zu spielen. Zum Teil ist es so, dass es so quasi auf der untersten Ebene in der Landdomäne, auf der gefechtstechnisch-taktischen, die Drohnen gerade den Krieg auch zu dem werden lassen, den wir jetzt quasi sehen, also diese Art Pattsituation, so wie im Ersten Weltkrieg, wo Stacheldraht und Maschinengewehr beide Seiten in eine Pattsituation gebracht hat, so sind es heute viele Zehntausende Drohnen, die ein gläsernes Gefechtsfeld schaffen und die dazu führen, dass keine Seite wirklich einen Durchbruch erzielen kann, womit man wieder versucht, über andere Domänen entsprechend Drohnen einzusetzen. Und das ist das Besondere, dass also die Drohne, und wenn ich sage Drohne, hat jeder von uns ein anderes Bild im Kopf, dass die Drohne, also diese Fähigkeit, mittlerweile so umfassend ist, dass ohne sie in den verschiedensten Domänen keine militärischen Ziele erreichbar werden.
Weil Sie die Domänen ansprechen, die kleinen Billigdrohnen, sage ich mal, die könnte man eigentlich in die Heeresfliegerei zuordnen. Die strategischen sind eigentlich Luftstreitkräfte, oder?
Ja, auch da muss man natürlich jetzt wieder auf die Drohne selbst ein bisschen eingehen. Also die kleinen Billigdrohnen, das wären Drohnen der sogenannten gefechtstechnik-taktischen Ebene, unabhängig davon, ob das jetzt Elemente der Land-, Luft- oder Seestreitkräfte wären. Also das unterste Element, Nahbereichaufklärung oder Nahbereichswirkung. Auf der operativen Ebene geht es vor allem um das Darstellen von einem Aufklärungs- und Lagebild. Das heißt Drohnen, die quasi weit hinter den feindlichen Linien blicken können, die Lagebilder generieren, die faktisch dann für den Kampf der verbundenen Waffen relevant sind. Und das strategische Asset Drohne ist zum Beispiel eine Drohne, die auch in der Lage ist, Wirkung über eine sehr hohe Distanz quasi zu projizieren. Zum Beispiel, so wie man das jetzt sieht, im Kampf der Ukraine gegen Russland, wo der Einsatz von bis zu 700 Garand-2-Drohnen in der Nacht faktisch im Prinzip das Ziel der Russen verwirklichen sollen, die kritische Infrastruktur, die Tiefe der Ukraine zu zerstören, durch diesen absolut saturierenden Einsatz von Drohnen, die quasi hier ein strategisches Wirkmittel sind im Wesentlichen.
Wenn wir jetzt im Ukraine-Krieg bleiben, die Entwicklungen im Bereich Drohnentechnologien gehen ja bei beiden Konfliktparteien rasant voran. Sie haben diese Pattsituation auch angesprochen. Was wird denn zum Durchbruch verschaffen auf einer Seite? Wäre das die künstliche Intelligenz, oder?
Naja, wir sehen in jedem Konflikt, und das zieht sich durch wie ein roter Faden durch alle Jahrhunderte, immer den Versuch beider Kriegsparteien, beider Konfliktparteien, aus einer asymmetrischen Situation in eine symmetrische zu kommen und dann wieder in eine asymmetrische. Das heißt, Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Wenn sich zwei Ritter gegenübergestanden haben mit einem Schwert bewaffnet, waren sie asymmetrisch bewaffnet. Der erste von beiden, der ein Schild hatte, hatte eine Überlegenheit gegenüber den anderen. Das heißt, der andere hat versucht, mit einem Speer zum Beispiel die Distanz zu überwinden und trotzdem das Ziel zu erzielen. Ja. Und genau das Gleiche sehen wir auch jetzt. Das heißt, wir sehen also immer wieder, dass von beiden Seiten in diesem durch den Krieg natürlich und die Kriegsanstrengung ausgelösten Rüstungswettlauf, man versucht quasi aus einer asymmetrischen Situation in eine symmetrische zu kommen und dann wieder in eine asymmetrische. Und das ist das, wo auch die Entwicklung stattfindet. Also auch hier wieder ein konkretes Beispiel. Es gibt diese berühmten First-Person-View-Drohnen, die jetzt so quasi als die tödlichste Waffe des Ukraine-Konflikts bezeichnet werden. Das ist Drohnen, die quasi faktisch durch ein Headset gesteuert, sehr zielgerichtet in ein Zielobjekt gesteuert werden können. Und das passierte bis jetzt natürlich vor allem über Funk, also über das elektromagnetische Spektrum. Daraufhin hat man begonnen, natürlich dieses zu stören, durch Störer oder auch durch Detektionssysteme, um die Trupps zu erwischen. Und was war die Antwort darauf? Die Drohnen wurden faktisch jetzt ab sofort oder werden geflogen mit sogenannten Glasfaserdraht. Das heißt, die sind also störimmun. Das heißt, man sieht, dass die erste Seite, die also im Prinzip das entwickelt hat, für kurze Zeit eine asymmetrische Situation gegenüber der anderen hatte, bis die andere nachgezogen hat. Das Dilemma, was jetzt noch hier dazukommt, ist, dass Kriege wie der in der Ukraine vor allem ein Abnutzungskrieg sind. Und wenn natürlich dann eine Seite mehr Ressourcen verfügbar hat oder einen größeren industriellen Komplex, der quasi diese Produktionsraten auch erfüllen kann oder bessere Verbündete, dann ist es so, dass die Qualität in der Entwicklung oft durch die Quantität dann wieder ersetzt wird.
Es ist wenig wahrscheinlich die technologische Weiterentwicklung, weil das Glasfaserkabel haben jetzt beide Seiten. Es ist auf lange Sicht wahrscheinlich die Logistik, die Produktionskapazität, oder?
Genau, da schlägt dann wieder durch. Also der Versuch, quasi mit der Technologie das wettzumachen, kann also nur eine Teilantwort sein. Das sieht man ja auch in der Ukraine. Die Ukrainer haben also sehr innovativ Lösungen präsentiert, die es ihnen immer wieder möglich gemacht haben, aus der Umklammerung der russischen Angriffe herauszukommen. Aber die Russen haben das kopiert und haben das zum Teil dann durch die Produktion noch einmal verbessert. In der Quantität durch die Produktion, aber auch in der Qualität durch die Weiterentwicklung zum Beispiel oder durch die Unterstützung von zum Beispiel China oder anderen. Diese von mir genannte Garand-2-Drohne zum Beispiel kommt ja eigentlich aus dem Iran. Wird also Shahid 136-131 genannt, was ja auch bemerkenswert ist, weil der Iran ist ja eigentlich ein Staat, der seit Jahrzehnten unter einem strengen Sanktionsregime leidet, ist aber eine Drohnen-Supermacht mittlerweile geworden, trotz natürlich jetzt der Rückschläge, die sie durch die israelischen Angriffe erlitten haben.
Und an autonomen Systemen, nehme ich an, arbeiten auch beide Seiten, da wird es auch nicht zum großen Durchbruch kommen.
Ja, das ist das, und da sind wir jetzt ein bisschen bei dem, was wir vorgefragt haben, bei der Frage auch, die es jetzt dann immer wieder in den Kreisen versucht wird, der Interessierten zu diskutieren oder zu beantworten, sehen wir also bereits hier wieder eine Revolution in der Kriegsführung oder ist es nach wie vor noch eine Evolution? Auch hier vielleicht kurz zur Erklärung. Also von einer Revolution in der Kriegsführung sprach man immer dann, wenn also ein Waffensystem oder eine Fähigkeit entwickelt worden ist, die also wirklich maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sich die Art der Kriegsführung verändert hat. Da gibt es also ein paar berühmte Beispiele. Der Steigbügel zum Beispiel, der also natürlich das Pferd zum Streitross gemacht hat im Wesentlichen. Pfeil und Bogen als ein erstes Element einer Distanz- oder Abstandswaffe. Der Schwarzpulver natürlich, das im Prinzip die Ritter schlussendlich vom Pferd herunter und aus der Rüstung getrieben hat. Im Wesentlichen davor vielleicht auch noch die Armbrust, die man auch schon kurz vielleicht in Verbindung mit Pfeil und Bogen nennen kann, oder auch die Eroberung der Luft durch das Luftfahrzeug als Beispiel. Ja. Im Moment ist es so, dass Drohnen, bestehend auf den Technologien, die wir haben, in ihrer Weiterentwicklung vor allem sich evolutionär entwickeln. Das heißt, wir sehen also immer wieder Verbesserungen, aber wir sehen jetzt noch keine wirkliche Revolution. Das würde aus meiner Sicht erst dann der Fall sein, wenn also in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz diese Drohnen, jetzt komme ich zum Punkt, von der Teilautonomie zur Vollautonomie sich entwickeln. Das heißt, im Prinzip in der Lage sind, selbstständig Ziele auszuwählen und zu töten. Also wenn es zum Beispiel um menschliches Leben geht oder zu zerstören, wenn es um militärische Güter geht. Und das ist natürlich dann auch eine Frage, die mit ethischen und moralischen Fragestellen verknüpft sind, die wir uns dann auch zu beantworten haben.
Ja. Sie sind ja auch Jurist, völkerrechtlich ein Desaster, oder?
Naja, völkerrechtlich ein Desaster. Wir sehen auch hier wieder, leider jetzt auch gerade in der jetzigen Zeit, dass das Völkerrecht zunehmend zur Seite geschoben wird. Und das ist das Traurige eigentlich. Ja. Das Völkerrecht hat ja unterschiedliche Rechtsmaterien. Es regelt auf der einen Seite, wie wir als Staaten miteinander umgehen wollen und zusammenleben. Das ist das eine, wo wir sehen, dass das immer weniger offensichtlich interessiert oder ernst nehmen. Denken Sie daran, wer redet noch über den UN-Sicherheitsrat? Was hat der UN-Sicherheitsrat eigentlich noch für eine eine Stellung. Was ist all mit diesen Rechtsmaterien wie der UN-Charta zum Beispiel, wo ist da drinnen genau? Und ich definiere das, wann habe ich das Recht zum Krieg und darf ich mich verteidigen und so weiter und so fort. Jeder tut, was er will, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch die Rechtsmaterie, die Regeln, das Verhalten im Krieg zum Beispiel. Was darf ich tun? Und da gibt es also auch Grundsätze, ganz klar definierte, zum Beispiel den Unterscheidungsgrundsatz. Ja. Wer ist quasi Soldat, wer ist Zivilist, also wer hat Kombatantenstatus oder wer nicht. Aber auch zum Beispiel der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Ja. Darf ich für einen Scharfschützen, einen gegnerischen im Haus, das ganze Haus quasi inklusive der Bewohner zerstören als solches? Ja. Aber auch das Verbot der Anwendung von perfider Methoden zum Beispiel. Ja. Also die Hinterhältigkeit und was dazugehört. Ja. Oder der allgemeine Grundsatz der Menschlichkeit. Ja. Also jemandem zum Beispiel Gnade zu geben. Ja. Und gerade das Gnade geben ist etwas, was quasi der Mensch nur kann. Ja. Aber der Roboter, der darauf programmiert ist, eine Wärmequelle so lange zu bekämpfen, bis sie kalt ist, der wird kaum in der Lage sein, Gnade zu geben, weil das im Prinzip sein Algorithmus nicht vorsieht, dass das zu tun ist. Ja. Und das sind die Fragen, die wir uns dann stellen müssen. Ja. Aber auch hier sei gesagt, die Entwicklung von vollautonomen Waffen bringt natürlich eine Reihe von Vorteilen mit für den, der sie besitzt, ja, weil natürlich dann das System perfekter ist als das von Menschen gesteuerte System. Und damit haben wir genau wieder die Situation, und da schließt sich der Kreis, der Versuch, aus der Symmetrie in die Asymmetrie zu kommen, um quasi eine Überlegenheit zu haben. Und darum auch schwer die Möglichkeit, das aufzuhalten. Ja.
Jetzt machen wir thematisch einen doch recht harten Cut, nämlich zum österreichischen Bundesheer. Das Bundesheer bekommt aktuell rund 300, sage ich, Gefechtstechnik-Drohnen, Drohnen auf gefechtstechnischer Ebene. Ich finde das sehr spät. Warum eigentlich so spät? Und Folgefrage auch, warum keine bewaffneten Drohnen?
Ja, also wenn Sie jetzt mir diese Frage stellen, dann muss ich sagen, ich habe schon seit Jahren versucht, quasi hier zu diesem Thema immer wieder entsprechende Leute abzuholen, sie dafür zu interessieren, auch versucht, darauf hinzuweisen, dass wir hier Entwicklungen haben, die wir nicht verschlafen dürfen. Manche haben schon gesagt, da reißen uns eine Drohnen, um das so anzusprechen, aber mir war das einfach wichtig, weil ich mich früh mit diesem Thema befasst habe und auch erkannt habe, was das bedeutet, wenn diese Systeme eingesetzt werden, beziehungsweise auch selbst erlebt habe. Denke nur zum Beispiel an meinen Einsatz in Afghanistan, wo man gesehen hat, was das bedeutet, wenn also Predator-Drohnen faktisch hier im Prinzip wirkungsprojizierend aktiv sind. Aber das Entscheidende ist natürlich immer ein Wort, und das ist die Betroffenheit. Ja, erst wenn man betroffen ist, ist man bereit, Dinge zu verändern, neue Fähigkeiten anzuschaffen und sich auch weiterzuentwickeln. Und bei uns, muss man ganz klar sagen, ist der Auslöser natürlich der Ukraine-Krieg. Der Ukraine-Krieg, der einen wie einen Spiegel vorführt, die eigenen Unzulänglichkeiten. Das heißt, man sieht sich als Bundesheer in den Spiegel und erkennt, dass man eigentlich keine Uniform mehr anhat und dass es Zeit wäre, sich also quasi zum Schneider zu begeben. Und das versucht das Bundesheer jetzt gerade. Es versucht also hier nachzurüsten, um also in den verschiedenen Fähigkeitsbereichen, wo es auch vorgesehen wäre, entsprechende Kapazitäten zu erreichen, um tatsächlich in der Lage zu sein, den Staat und seine Bevölkerung zu verteidigen, so wie es auch die Verfassung vorsieht. Und das betrifft all die von mir genannten Domäne. Und Drohnen sind hier ein Bestandteil von Fähigkeiten in gewissen Domänen, ob das jetzt zum Beispiel Land- oder Luftstreitkräfte sind. Und das Bundesheer versucht also jetzt hier auch, im gesteigerten Tempo entsprechend nachzuholen, ob das jetzt die gefechtstechnischen Drohnen sind, die also quasi eingeführt werden, wo man ja auch schon einige Erfahrungen gesammelt hat in kleineren Mengen mit ähnlichen Drohnensystemen, ich sage mal bis auch sogar zur Ebene der mittleren Drohnen, also bis zur Ebene der Brigade. Die Frage ist natürlich, ob wir das, was wir uns alles vorgenommen haben, tatsächlich auch schaffen werden. Das wird man sehen, aber es ist einmal ein guter Schritt, dass man also ernsthaft darüber nachdenkt, was tun wir, damit wir diese Fähigkeitslücken endlich schließen.
Sie sind jetzt nicht der Beschaffer, aber warum beschafft das Bundesheer derzeit keine bewaffneten Drohnen?
Ja, das Bundesheer überlegt auch in diese Richtung entsprechend etwas zu tun. Hier ist es wichtig zu verstehen, wir haben also hier zwei Aspekte, die wir berücksichtigen müssen. Erstens, bewaffnete Drohnen sind nicht mehr wegzudenken. Das heißt, wir müssen also alles unternehmen, um unsere Soldaten auch zu schützen vor dem Einsatz von bewaffneten Drohnen. Drohnen, die Waffensysteme einsetzen können oder die selbst Waffensystem sind, das ist das eine. Dazu muss ich auch verstehen, wie dieses Ding funktioniert, das ist ganz entscheidend. Und das andere ist, ich muss also selbst auch Wirkmittel entwickeln, damit ich den Schutz der Soldaten gewährleisten kann, zum Beispiel durch den Einsatz von Drohnen, die quasi in einem verkürzten Targeting-Cycle, das heißt quasi aus der Beobachtung heraus, auch gleich ein Wirkmittel einsetzen können. Und das möglichst ohne Gefährdung des eigenen Personals. Also zum Beispiel auch dann der Fall sein, wenn der Pilot also nicht quasi dieses System fliegt, weil er damit quasi nicht gefährdet ist. Und da sehen wir natürlich, dass wir auch hier versuchen, etwas zu tun. Ja.
Wir befinden uns ja hier an der Militärakademie, da werden Offiziere ausgebildet. Ich nehme an, die angehenden Offiziere lernen auch schon die Drohnenbedrohung und auch die Einsatzführung mit Drohnen mit. Auf das kommen wir dann auch noch zu sprechen. Das ist quasi eine neue Generation an militärischen Führungskräften. Wie lange dauert es, bis so etwas wirklich im Bundesheer dann etabliert ist, dass das auch auf taktischer Ebene von allen mitgedacht wird?
Genau, da bin ich sogar sehr stolz drauf, dass ich jetzt genau dort bin, wo ich bin. Manche sagen mir, was machst du auf der Miller? Ich sage, ich bin genau richtig. Weil, wie Sie völlig richtig gesagt haben, hier wird im Prinzip der Offiziersnachwuchs herangebildet. Und es ist ganz entscheidend, dass man also hier diese zarten Pflänzchen, die quasi da heranwachsen, so gießen muss, dass sie verstehen, in welches zukünftige Umfeld sie hineinwachsen werden, wenn es also um den Einsatz von militärischen Mitteln geht. Und wenn das nicht bereits am Beginn passiert, dann darf man sich nicht darüber beklagen, warum der junge Offizier, Frau oder Herr, in den späteren Jahren nicht versteht, warum gewisse Fähigkeiten einfach enorme Bedeutung haben. Ja. Und das tun wir in der Form, dass wir zum Beispiel versuchen, in den einzelnen Ausbildungsgängen im Rahmen des Studiums auch schon verstärkt dieses Awareness zu schaffen. Also auch hier ein konkretes Beispiel. Wir haben jetzt gemäß dem neuen Studienplan wieder das Fach Wehrtechnik eingeführt, wo wir zum Beispiel den angehenden Offizieren zeigen, wie man solche First-Person-Drohnen baut. Nicht, damit sie es selber tun können, um das geht es gar nicht, sondern damit sie verstehen, wie funktioniert das, warum ist das so einfach, warum kann ich erwarten, dass der Gegner mit einfachen Mitteln das bauen kann, wie kann ich mich dagegen wehren. Und das sind also alles Fakten, die man also quasi mit Hands-on einmal selbst erlebt haben muss, damit es einen Abdruck im Gehirn auch hinterlässt im Wesentlichen. Und das tun wir. Und wir versuchen natürlich auch zum Beispiel bei der Ausbildung im Bereich der Taktik oder Gefechtstechnik auch dazu implementieren, dass es durch den Drohneneinsatz sich verschiedene Gefechtstechniken oder Taktiken auch verändern und dass das nicht wegzudenken ist.
Verbände, sowohl kleine als auch große Verbände, werden ja von älteren Offizieren geführt. Wie erreicht man die?
Ja, auch hier gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist Betroffenheit. Das passiert aber meistens nur durch den Kriegseinsatz. Viele, die quasi im Auslandseinsatz waren, hatten ja schon so starke Berührungspunkte auch zum Teil mit dem Einsatz von Drohnen. Die kommen dann sicher mit einem Erfahrungswert zurück, der es wesentlich leichter macht, was in der Diskussion einen gemeinsamen Abholpunkt zu finden. Und Ältere, einerseits natürlich durch den Umstand, dass sie mitbekommen, was passiert, beziehungsweise auch hier muss man klar sagen, dass sie auch bereit sind, sich weiterzuentwickeln. Und auch da muss man sagen, es ist schon überraschend und bemerkenswert, dass das österreichische Bundesheer in relativ kurzer Zeit, was den Aufbauplan des Bundesheeres betrifft, dieses ÖBH 2032 oder die Mission vorwärts, wie unsere Ministerin immer sagt, ja, dass wir also da in sehr kurzer Zeit eigentlich sehr viel erreicht haben. Also Dinge, wo also andere Staaten mittlerweile auf uns schauen und sagen, okay, was ist mit den Österreichern los? Die nehmen das ja wirklich ernst im Wesentlichen. Ja. Ob wir, wie gesagt, all das erreichen werden, was wir uns vorgenommen haben, sei dahingestellt. Aber ich bin schon sehr stolz darauf, dass es auch von der obersten Führung bis herunter im Prinzip in einer gemeinsamen Anstrengung, trotz aller Hindernisse, die es da gibt und aller Prozessherausforderungen und wie auch immer wir das nennen, in einer gemeinsamen Anstrengung sehr viel erreicht worden ist. Und die ersten Schritte materialisieren sich auch, ob das jetzt der Einsatz quasi oder die Einführung der Gefechtstechnik-Drohnen ist, ob das jetzt der Zulauf ist, zum Beispiel des Systems Skyranger, ob wir quasi im Bereich der Nahbereichsfliegerabwehr in einem Dreieck zwischen Skyranger, Mistral 3, 3,5 cm Flak, die abgegradet worden ist, eigentlich ein super potentes System verfügbar haben. Ob das in der Ausbildung ist, das Schaffen von Awareness, ob das jetzt konkret zum Beispiel dieses Jahr bei der Übung Waldviertel der Umstand ist, dass wir das, was man in der Ukraine sieht, auch versucht quasi zu implementieren und auch darzustellen. Das sind schon Dinge, wo man sagen muss, Hut ab, das hätte man so wahrscheinlich nicht erwarten können, aber wir haben es trotzdem geschafft. Und das war eine gemeinsame Anstrengung von Jung und Alt.
Zur Drohnenabwehr kommen wir gleich in der nächsten Frage. Zunächst würde ich aber gerne Sie noch etwas fragen bei der Offiziersausbildung. Es ändern sich ja die taktischen Grundlagen doch maßgeblich. Wenn man sagt, durch die Drohnenbedrohung hat man ein gläsernes Gefechtsfeld, man kann ganz schwer Schwergewichte bilden, unbemerkt und Vorstöße machen. Wenn Sie sich erinnern an Ihre Zeit auf der Millag, wie groß ist da der Unterschied?
Naja, wesentlich, ja. Wobei, man muss also zwei Dinge berücksichtigen aus meiner Sicht, ja. Das erste ist, dass der Krieg in der Ukraine ja auch das Ergebnis eines Entwicklungsprozesses ist. Und wenn also jetzt die Russen unter anderen Voraussetzungen einmarschiert wären und wenn sich die Ukraine nicht so gut vorbereitet hätten, weil sie ja 8 Jahre Zeit hatten und wussten, die Russen kommen wieder, dann wäre vielleicht die Situation ganz anders verlaufen. Und es wäre nicht zu diesen Entwicklungen gekommen, die wir jetzt sehen, oder sie wären verzögert gekommen zum Beispiel. Aber so war es nicht. Die einen sind unvorbereitet, mehr oder weniger einmarschiert, und die anderen waren vorbereitet, und das Ergebnis haben wir dann gesehen. Und bis jetzt ist es so, dass beide ringen darum, wer also quasi im Prinzip die Verteidigung erfolgreich zum Ende bringt oder quasi den operativen Durchbruch erzielt, also wenn man von der anderen Seite spricht. Ja. Und Drohnen waren also hier ein wesentliches Mittel, die diesen Konflikt beeinflusst haben. Und auch hier hat man gesehen, dass im Verlauf des Konflikts Drohnen unterschiedlichste Rollen übernommen haben. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es vor allem zu einem Fähigkeitszuwachs gekommen ist im Wesentlichen. Und dass es mittlerweile so ist, dass in dieser Konfliktlandschaft, die wir hier sehen, Drohnen ganz entscheidend sind, weil sie eben dieses gläserne Gefechtsfeld schaffen, dass es so schwierig macht, Kräfte wieder bereitzustellen und aus dieser Bereitstellung heraus ins Manöver zu gehen. Aber wenn das gelingen sollte, also wenn wie bei einem Boxkampf die beiden Boxer, die jetzt im Infight sind, wieder mal getrennt werden, dann kann es natürlich sehr wohl sein, dass der Haken sehr wohl wieder funktioniert im Wesentlichen. Also wenn man aus dieser Umklammerung auf der gefechtstechnisch-taktischen Ebene herauskommt, dann kann es sein, dass man sehr wohl wieder das Manöver zum Zwecke einer operativen Zielerreichung umsetzen kann, ja, weil dann auch der Drohnentrupp nicht so schnell ist, wie dann im Prinzip der Verband sich von A nach B bewegt in all seiner Breite. Ja. Und da besteht oft aus meiner Sicht die Gefährlichkeit, dass man jetzt mit einem entsprechenden Halbwissen sagt, naja, die Drohne wird jetzt alles regeln im Wesentlichen. Das heißt, wir brauchen keinen Panzer mehr, wir brauchen das und das nicht mehr. Wir kaufen quasi 100.000 Drohnen ganz billig und dann machen wir einen Drohnenwall und so weiter. Das ist zu kurz gedacht. Ja. Da vergisst man eben, dass der Konflikt diese Entwicklung unterworfen hat. Da muss man sich sehr genau ansehen, warum ist es zu verschiedensten Dingen gekommen und was bedeutet das? Und man darf also aus meiner Sicht jetzt nicht radikalste Wendungen vollziehen, sondern man muss versuchen, die Teilfähigkeiten in den Domänen neu zu bewerten und zu schauen, wo muss ich quasi nachjustieren, also wo muss ich mich verbessern oder muss ich verteidigungsbereiter sein oder wo muss ich in der Angriffsfähigkeit also entsprechend besser werden. Und da gibt es ja wohl aus meiner Sicht viele Ableitungen, die man treffen kann. Ja.
Ihnen gefällt dieser Podcast? Militär aktuell gibt es auch gedruckt. Das österreichische Militärmagazin erscheint 4-mal pro Jahr und berichtet über sicherheitspolitische Themen, über das österreichische Bundesheer und über die internationale Verteidigungswirtschaft. Laufend Neuigkeiten bekommen Sie über unseren Newsletter Feldpost, auf unseren Social-Media-Kanälen und natürlich auf unserem Online-Portal. Tauchen Sie jetzt ein in unsere Welt unter militäraktuell.at.
Lassen Sie uns jetzt zur Drohnenabwehr kommen, die ist ja sehr vielschichtig. Zum einen das Jamming, also das Stören des elektromagnetischen Feldes. Das ist der Beschuss, zum Teil auch mit Schrotflinten, ganz banal. Das sind Netze, das sind Körbe und Panzer, das ist aber auch der Skyranger, das sind aber auch Raketen, die Sie angesprochen haben. Alte Fliegerabwehrwaffen erleben wieder eine Renaissance. Wie müssen sich denn Streitkräfte beim Thema Drohnenabwehr aufstellen?
Also das ganz Entscheidende ist und das Wichtigste überhaupt, ohne dem geht gar nichts, ist, sich das Problem bewusst zu machen und es zu akzeptieren. Das ist das, wo, glaube ich, viele Streitkräfte im Westen vor allem noch eine Herausforderung haben, wo also gesagt wird, naja, gut, Drohnen sind da jetzt ein großes Thema, aber das wird nicht so schlimm sein, wir werden schon unsere alten Gefechtstechniken und Taktiken weiter umsetzen können. Da gibt es halt ein bisschen was wir berücksichtigen müssen, damit das schon funktioniert. So ist es eben nicht. Ja. Das heißt jetzt aber noch einmal, dass man alles über Bord werfen muss. Nein, aber man muss sich das wirklich kritisch ansehen. Ja. Und in einer Situation wie jetzt, das wir in der Ukraine sehen, ist es sehr schwierig, mit den alten Manuals quasi dasselbe zu erreichen, was man früher erreicht hätte im Wesentlichen. Da tut sich also sehr viel als solches. Ja. Aber das Wichtigste ist Awareness schaffen. Darum ist ja auch in der Ausbildung an der Akademie es so wichtig, den Offizieren beizubringen, was sich hier tut. Auch wenn es vielleicht oft nur kleine Schritte sind, die langsam größer werden, weil erst durch die Realisierung, dass das eine Herausforderung ist, ist man bereit, auch Veränderungen tatsächlich umzusetzen und hinzunehmen. Und das betrifft dann wieder quasi alle Fähigkeitsbereiche, alle Domäne und das betrifft aktive und passive Maßnahmen. Aber das erste Wichtigste ist aus meiner Sicht das Schaffen von Awareness, das Akzeptieren. Da hat sich jetzt wirklich was verändert am Schlachtfeld. Ich muss jetzt nicht die Nerven wegwerfen, aber ich muss mich damit auseinandersetzen, damit ich quasi vor allem zum Schutz der eigenen Kräfte und zur Zielerreichung auch tatsächlich das Richtige tue.
Und diese Awareness bedeutet, dass ja Drohnenabwehr bis auf Ebene Gruppe, ja vielleicht sogar Trupp mit runtergedacht werden muss.
Ja, die Awareness beginnt dort, dass dem Trupp bewusst wird, dass er vielleicht in diesem Szenario damit rechnen muss, dass Drohnen über ihm fliegen, die vielleicht auch Sprengkörper abwerfen. Und dann beginnt es damit, dass zum Beispiel jemand als Luftbeobachter, als Horchbeobachter versucht quasi das etwas frühzeitig zu erkennen, um dann quasi eine Warnung auszustoßen, die die anderen dazu veranlasst, quasi auseinander zu spritzen, sich aufzulockern. Da ist schon sehr viel geschehen und dann kann man neben diesen quasi mehr oder weniger passiven Maßnahmen zu aktiven übergehen, ob das dann die Schrotflinte ist auf unterster Ebene, ob das quasi ganz andere Systeme sind, die man speziell zur Drohnenabwehr gebaut hat Ob das also vielleicht auch Maßnahmen der Tarnung sind oder ähnliches. Es gibt also auch viele Bereiche, die in der Ukraine passieren, gerade die oft unbeobachtet sind, die also zum Beispiel auch erklären, warum die Situation oft so ist, wie sie ist. Aber da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die man da in dieser Bandbreite durchführen kann. Ja.
Kann man den Zuhörern noch einen Überblick geben? Wir haben von den drei Drohnenkategorien gesprochen, taktisch, gefechtstechnisch, strategisch. Wie werden diese drei Kategorien abgewehrt?
Das Wichtige ist eben zu unterscheiden, dass Drohnen in den unterschiedlichsten Ebenen und Domänen eine Rolle spielen können. Auf der untersten Ebene, auf der gefechtstechnik-taktischen, also im Nahbereich, unabhängig, ob das jetzt die Landstreitkräfte sind, See- oder sogar Luftstreitkräfte, spielt die Drohne einerseits eine Rolle als Aufklärungsmittel. Also sie schafft quasi die Transparenz auf dem Schlachtfeld, sie schafft dieses gläserne Gefechtsfeld, aber auf der anderen Seite auch als Wirkmittel. Das heißt, sie kann selbst Waffe sein oder sie kann Waffenträger sein und Systeme abwerfen bis zu einer gewissen Distanz. Auf der operativen Ebene kommt vor allem die Distanz noch dazu. Das heißt, wir haben also diese klassischen Faktoren der operativen Einsatzführung, das ist Kraft, Raum, Zeit und Information. Das heißt, die kann also mit einer entsprechenden weitreichenden Drohne weit hinter die gegnerischen Linien wirken und kann nicht nur aufklären und ein Lagebild schaffen, so wie auch auf unterster Ebene, sondern die kann also zum Beispiel auch durch Wirkmittel ganz gezielt praktisch hier bereits Effekte erzielen als solches. Da ist also dann zum Beispiel der Fall, wie die Russen das jetzt machen mit diesen Hunter-Killer-Teams. Das heißt, sie haben Hunter-Drohnen, die klären auf bis zu 160 Kilometer hinter der Front. Und Killer-Drohnen, wie zum Beispiel die Lancet, werden dann gezielt eingesetzt, um zum Beispiel ein erkanntes Flugzeug auf einem Fliegerhorst zum Beispiel anzugreifen und das tief quasi hinter den feindlichen Linien. Das, was eigentlich normalerweise Marschflugkörper machen oder Boden-Boden-Raketen gemacht haben, da ist die Drohne natürlich zum Teil billiger und auch effizienter. Und auf der strategischen Ebene ist sie auf der einen Seite möglicherweise auch ein fliegender Kommunikations- und Knotenpunkt, wie man zum Beispiel auch erkennen kann, immer wieder diese Aufklärungsflüge der AQ-4 Global Hawk im Schwarzen Meer zum Beispiel oder in anderen Konflikträumen. Oder es ist auch hier wieder Wirkmittel zum Beispiel. So wie wir sehen, die strategischen Luftkampagnen der Russen haben immer einen Dreiklang. Sie sehen also klassisch den Einflug von Marschflugkörpern und auch ballistischen Raketen, aber sie sehen vor allem den Einsatz von vielen, vielen hundert von diesen relativ billigen Garand-2-Drohnen, die entweder als Wirkmittel verwendet werden oder zum Beispiel auch als Köderdrohnen im Wesentlichen. Das heißt, sie sorgen für eine Saturierung der ukrainischen Fliegerabwehr, die sich irgendwann verschossen hat. Und dann kommt es erst zum Einsatz quasi von Marschflugkörpern oder in ballistischen Raketen. Und hier sieht man die unterschiedlichsten Elemente, die es also gibt. Und wenn wir noch ein bisschen innovativer über das hinausdenken, so sieht man, dass mittlerweile auch der Weltraum über teilautonome Systeme verfügt, die dann zum Beispiel versuchen, Satelliten einzufangen oder auszuschalten, wenn es darauf ankommt oder ähnliches. Und so sind also der eigenen Vorstellungskraft eigentlich in den unterschiedlichen Domänen keine Grenzen gesetzt. Und wie man erkennen kann, der Kriegsverlauf und nicht nur der Ukraine-Krieg, sondern auch die Kriege davor zeigen, dass im Prinzip hier von Monat zu Monat immer wieder Neuentwicklungen überraschen, die man hier erkennen kann.
Das wäre jetzt eigentlich meine nächste Frage gewesen, Stichwort Entwicklung und Überraschen. Was erwartet uns da in den nächsten Monaten oder Jahren?
Ja, eine Menge, muss man sagen. Ja, ich habe 2018 ein Buch geschrieben, das habe ich genannt Robotic Wars. Und am Beginn habe ich hineingeschrieben, all die Dinge, die ich hier beschreibe, mögen so nicht wahr werden. Also ich habe hier einen österreichischen Philosophen, Günther Anders, zitiert in einer Aussage, die er getroffen hat, also auch die Technik betreffend und auch die Entwicklung von Waffensystemen. Und vieles ist bereits eingetroffen. Also was zum Beispiel noch ein großes Thema war vor einigen Jahren, war die Frage, wird es Drohnenschwärme mal geben? Ja, und die gibt es auch schon mittlerweile. Ja. Also wir sehen den gleichzeitigen Einsatz von vielen Drohnen. Das ist zwar jetzt noch keine korrekte Bezeichnung als Schwarm, sondern beim Schwarm haben wir dann schon Systeme, die untereinander kommunizieren. Aber wir sehen, dass also alles in die Richtung geht. Wir sehen, dass künstliche Intelligenz eine immer höhere Rolle spielt. Also nicht nur quasi, wenn es darum geht, von A nach B zu fliegen, sondern bereits auch selbst Ziele auszuwählen. Ja. Da gibt es jetzt auch dieses bekannte Beispiel von der Operation Spiderweb zum Beispiel von den Ukrainern, die das in Russland gemacht haben. Und ich finde schon bemerkenswert, wie das gemacht worden ist. Und darum ist aus meiner Sicht diese Aktion als historisch zu bezeichnen. Abgesehen einmal von dem Umstand, dass man quasi die Ersatzteile und die Bauteile der Drohnen nach Russland geschmuggelt hat, sie zusammengebaut hat, in LKWs verbaut hat und sie dann Richtung Flugplätze geschickt hat. Was also auch schon mal bemerkenswert ist, ist interessant, dass man quasi die Frechter erst kurz vor Erreichen der Ziele informiert hat, dass sie sich irgendwo einpacken sollen. Dann ist quasi mehr oder weniger das Dach des LKWs aufgegangen, die Drohne wurde aktiviert, hat dann quasi im Prinzip im GSM-Netz orientiert, ist in eine Homing-Funktion gegangen, also alles vollautonom, ist dann quasi diesen Homing-Point angeflogen und das war mitten über diesen Flugplätzen. und hat dann quasi dort mit KI versucht, die Konturen der Bomber zu erkennen, um sich dann in diese hineinzustürzen. Ja. Also auch voll autonom. Das heißt, man sieht also hier, was hier bereits möglich ist. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass die Drohne jetzt quasi intelligent ist im Sinne eines Terminators und es sozusagen, aber man sieht, welche Fähigkeiten hier bereits da sind. Ja. Und Sie können heute zum Discounter gehen und sich eine Drohne kaufen, die Ihnen beim Laufen nachfliegt. Ja, und dann können Sie super Videos teilen, wie Sie da halt quasi über das Gebirge laufen. Sie können die Drohne aber sehr einfach auch programmieren, dass sie Ihnen nicht nur nachläuft, sondern sich auch in Sie hineinstürzt. Und wenn Sie mit ein bisschen Sprengstoff beladen haben, dann wird es vermutlich tödlich ausgehen. Und da sieht man, was es einfach alles möglich ist mittlerweile. Ja. Spannend ist nur, dass diese Hochtechnologie eben nicht nur potenten Staaten und ihren Streitkräften vorbehalten ist, sondern mittlerweile jeder sich das organisieren und bauen kann. Ja. Und damit, und das ist aus meiner Sicht etwas, was oft übersehen wird, haben wir auch im Prinzip die Folgen des Konflikts, wie wir ihn in der Ukraine sehen, dass also möglich terroristische Kräfte in Zukunft also auch mit sehr einfachen Mitteln in der Lage sind, großes Leid zu verursachen. Ja. Stellen Sie sich vor, zum Beispiel ein Stadion voller Leute wird plötzlich von mit Sprengstoff beladenen Drohnen angeflogen, die sich vielleicht voll autonom da hineinstürzen, was das also auslöst im Wesentlichen. Ja. Also der Terrorist selber muss sich gar nicht exponieren, er muss sich nicht selbst in die Luft springen, er kann das aus vielen Kilometern Entfernung durchführen. Ja. Und da ist natürlich aus meiner Sicht auch einiges zu erwarten. Am Gefechtsfeld sehen wir täglich, was also passiert im Wesentlichen bereits jetzt.
Sie haben überspitzt formuliert, jeder kann sich das bauen. Wir sitzen hier in Ihrem Büro und über uns hängt sogar eine Drohne. Sie haben im Vorgespräch gesagt, die kostet ungefähr 300 Euro. Das ist eine handelsübliche, ein Quadcopter mit einem Akku-Pack und drunter hängt eine Hohlladung. Damit kann man Kampfpanzer eliminieren. Genau,
da muss ich einhaken. Es ist eben keine handelsübliche Drohne, sondern diese Drohne, die uns 321 Euro gekostet hat, die haben wir quasi selbst gebaut nach ukrainischen Bauplänen. Und das Frame quasi, der Rahmen kommt aus dem 3D-Drucker. Die Motoren und die einzelnen Module kommen von Amazon und Alibaba. Der Sprengkörper ist kein echter Sprengkörper, der kommt aus dem 3D-Drucker. Und das Akku-Pack können Sie ja ganz normal kaufen. Und das in Kombination ergibt ein Waffensystem um 321 Euro, das in der Lage ist, so wie wir das in der Ukraine sehen, einen 3,5 bis 4 Millionen Euro teuren Kampfpanzer zu zerstören, weil Sie damit präzise faktisch dieses Waffensystem angreifen können, nämlich genau im hinteren Bereich zwischen Turm und Wanne, genau im Turmkranz. Und der Hohlladungsstrahl, der hier sich bildet, führt dazu, dass dann quasi der Sprengstoff der Munition umsetzt und das Fahrzeug zerstört ist. Ja. Und das ist also noch ein altes Modell eigentlich, eine analog gesteuerte Drohne. Ja. Das modernere Modell, die digitale Steuerung, hängt jetzt momentan nicht da. Und das dritte Modell, das bauen wir gerade, das ist die Glasfaserdrahtgesteuerte Drohne, über die wir schon gesprochen haben, die quasi nicht störbar ist. Die können Sie nicht jammen. Sie können zwar mit einer Schere das Kabel durchschneiden, wenn Sie es richtig erwischen und zur rechten Zeit am rechten Ort stehen, aber sonst können Sie sie nicht stören. Und Sie haben also eine viel bessere Bildübertragung, sind also noch präziser unterwegs. Und diese Glasfaserdrahtgesteuerten Drohnen werden bis zu auf 30 Kilometer eingesetzt, bis zu 40 zum Teil. Ja. Und das kostet Ihnen so circa zwischen 800 und 1200 Euro. Ja. Und da sehen wir aus meiner Sicht quasi in den Kosten bereits eine Revolution. Und das gepaart mit dem Umstand, dass sich das jeder bauen kann, bedeutet natürlich, dass es hier in der Gefahrenabwehr aus meiner Sicht einiges zu tun ist.
Sie haben gesagt, mit der 321 Euro Drohne mit der Hohlladung drauf kann man eben einen Kampfpanzer eliminieren. Ein Schuss einer Panzerabwehrrakete kostet so viel wie ein Luxusauto. Wird der Krieg billiger oder ist das eine blöde Frage?
Das ist absolut keine blöde Frage, sondern Sie sind absolut am Punkt, weil das wird oft vergessen. Der Krieg wird oft nicht durch die Feldherren entschieden, durch die brillante Taktik oder Operationsführung, sondern sehr oft, und zwar im Darm, wenn es Abnutzungskriege sind, durch die Ressourcen, also durch die Logistik im Wesentlichen. Also die Frage, wie Sie die Ressourcen zum Bedarfsträger bekommen. Und das sehen wir auch in der Ukraine. Das heißt, da nicht die zum Teil brillant und innovativ kämpfenden Ukrainer haben schlussendlich offensichtlich jetzt die Oberhand gewonnen, sondern die Russen, die oft quasi in einer Art und Weise kämpfen, die uns verblüfft, weil sie also entrisch erscheint, aber aufgrund der Masse dann doch erfolgreich ist. Ja. Und da sieht man, dass also die Kombination eine wichtige ist im Wesentlichen. Ja. Und der Krieg wird natürlich für viele auch leistbarer. Darum sehen wir ja auch, und ich komme jetzt zum dritten Mal eigentlich zu diesem Thema, dass also viele terroristische Gruppierungen, aber Sie wissen, der Terrorist des einen ist der Rebelle des anderen, in der Lage sind, plötzlich sehr potent gegenüber lokalen Streitkräften aufzutreten. Ja. Und wenn Sie genau hinsehen, dann sehen Sie, dass kein einziger Konflikt, und wir haben viele auf der Welt, mittlerweile ohne den Einsatz von Drohnen vorstellbar wäre. Ja. Also wenn Sie sehen, dass die Houthis, ja, Sie wissen das an dem mit den Badeschlapfen quasi im Jemen, also weitreichende Drohnen nach Israel abfeuern, dann sehen Sie, da tut sie was. Wenn Sie sehen, dass Rebellengruppierungen in Mali First-Person-View-Drohnen gegen russische Söldner einsetzen, dann sehen sie, da tut sie was. Ja, wenn sie sehen, dass syrische Rebellen oder Terroristen plötzlich die Regierungstruppen niederschlagen konnten, weil sie unter anderem diese Drohnen eingesetzt haben, dann tut sie was. Wenn sie sehen, dass im Sudan der Krieg eskaliert, weil beide Seiten Drohnen einsetzen, dann sehen sie, da tut sie was. Ja. Und ich kann das jetzt so fortsetzen. Und ich habe jetzt noch gar nicht über die Ukraine gesprochen oder anderes, aber sie sehen, dass also faktisch hier plötzlich sehr potente Waffensysteme verfügbar sind. Und wenn wir uns noch einmal diese Operation Spiderweb ansehen, dann sehen Sie, dass also staatliche Akteure oder terroristische Gruppen Staaten tatsächlich in die Enge treiben können durch den Einsatz von solchen Systemen, gegen zum Beispiel die Energieinfrastruktur.
Und wenn man das Experiment mit der günstigen Drohne jetzt noch weiterdenkt, strategische Drohnen können auch Raketen abwerfen, Raketen abschießen, spart man sich vielleicht dadurch auch mal einen Bomber, einen sehr teuren?
Ja, das kommt natürlich immer auf die Frage an, was man haben möchte im Wesentlichen. Ja, also bemannte Luftfahrzeuge sind bis jetzt immer noch davon geprägt, dass sie ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und das ist vor allem die Möglichkeit, über einen langen Zeitraum mit sehr hoher Zuladungskapazität quasi im Prinzip im Luftraum auf der ganzen Welt aktiv zu sein, so wie das die USA macht durch den Einsatz ihrer B-2-Bomber, wie wir es jetzt vor kurzem gesehen haben, aber auch der B-1 und der B-52 im Wesentlichen. Also es gibt noch nicht Drohnen von einer derartigen Größe, die im Prinzip diese Serverfähigkeit zusammenbringen. Technisch wäre das möglich, aber es gibt sie noch nicht, vor allem aufgrund der Fehleranfälligkeit und so weiter und so fort. Ja. Vor kurzem haben die Chinesen überrascht mit einem Art Drohnenbomber, also ein Luftfahrzeug, das in der Größe einer Passagiermaschine viele, viele tausend quasi kleine Drohnen mitführt, die dann quasi schwarmartig also eingesetzt werden können. Das gibt es am Reißbrett und man kann davon ausgehen, dass es sicher das eine auch erarbeitet wird. Aber das Flugzeug hat sehr wohl noch ein Alleinstellungsmerkmal aufgrund des Umstandes, dass es bemannt ist und damit natürlich viel aktiver auf mögliche Herausforderungen reagieren kann, aber aufgrund der technologischen Situation, dass diese schweren Zulandungen gerade noch von bemannten Flugzeugen momentan durchgeführt werden. Ja.
Mit diesem Zukunftsbild werden wir uns aus dieser Podcast-Folge verabschieden. Herr Oberst, danke für Ihre Expertise.
Ja, herzlichen Dank. Vielleicht ein letztes Wort, um auch zugespitzt noch einmal den Zuhörer zu vermitteln, warum wir wirklich also in Zeiten leben, die von Umbrüchen geprägt sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, woran man erkennen kann, dass eben dieser Drang nach der Asymmetrie sich nicht aufhalten lässt, weil dann eine Partei quasi dann im Prinzip einen Vorteil gegenüber der anderen hat. Es gab vor einigen Jahren in den USA ein Testprogramm, das hat sich genannt Alpha Dogfight Trails. Da hat man Folgendes gemacht. Man hat also versucht, quasi einen militärischen Luftkampf darzustellen, in der Simulation von einem am Computer eine Maschine steuernden menschlichen Piloten, also Tom Cruise, gegen einen Roboter, also Terminator, also Arnold Schwarzenegger. Und es hat 7 Luftkämpfe gegeben und ich denke, Sie erwarten jetzt die Antwort, die auch kommt. Und wenn ich Sie fragen würde, was glauben Sie, wer hat gewonnen, dann werden Sie ziemlich sicher mit Überzeugung sagen, naja, der Roboter, dann muss ich Ihnen sagen, ja, so war es, weil der Roboter verschiedenste Vorteile hatte gegenüber den Menschen. Also Terminator hatte gegenüber Tom Cruise eine Reihe von Fähigkeiten, die Tom Cruise nicht hatte. Zum Beispiel das Problem, dass der Mensch einfach von seiner Physiognomie unzulänglich ist. Der Roboter kann eine Kurve fliegen mit 7, 8G. Da tut sich der Mensch schon schwer im Wesentlichen. Ja, der Mensch hat versucht, vorsichtig zu agieren und zu erkennen, wie agiert der Gegner. Das war dem Roboter egal. Der ist rein auf Angriff gegangen im Wesentlichen. Ja. Und da erkennt man, dass sich verschiedenste Entwicklungen schwer aufhalten lassen. Ja, weil wenn der Erste in der Lage ist, quasi tatsächlich Luftkämpfe so für sich zu entscheiden, dann wird er nicht davor zurückschrecken, im Sinne der Machtprojektion, sich diese Fähigkeit auch entsprechend anzueignen. Und da, und das ist jetzt das letzte Wort von mir, kann man nur hoffen auf die menschliche Vernunft, die in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden immer dann vor allem wichtig war, wenn es wieder mal darum gegangen ist, dass wir uns selbst vernichten, dass wir erkennen früh, dass wir zwar gewisse Trends mittragen müssen, aber dass aus meiner Sicht in gewissen Momenten wir auch sehr wohl in der Lage sein müssen, zu sagen Stopp oder zumindest eine Art Notbremse vorzusehen, damit also das Ganze nicht entgleitet.
Wer mehr zum Thema Drohnen und Drohnenabwehr wissen möchte, dem sei die Militär-Aktuell-Veranstaltung Dronevation und Defense ans Herz gelegt. Das ist ein Symposium zum Thema Drohnen und Drohnenabwehr am 23. September 2025 in Wien. Mit dabei über 40 internationale Aussteller, über 20 Speaker. Herr Oberst Reisner, Sie sind auch ein Keynote-Speaker übrigens. Infos und Tickets gibt es unter dronevationdefense.com. Diese URL verlinken wir in den Shownotes und sagen danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören.
Das war Militär aktuell, der Podcast. Besuchen Sie uns auch online unter militäraktuell.at und abonnieren Sie unser gedrucktes Magazin.